So, ich habe eingeatmet, habe den Atem angehalten, presse das Kinn runter, behalte die Luft in der Brust, im Brustbereich an. Dann nach ein paar Sekunden, ich werde das Tempo euch angeben, kommen wir langsam hoch, atmen ein bisschen ein und dann ganz, ganz, ganz kontrolliert ausatmen. Wir atmen zuerst ein paar Mal ein und aus. Die Handflächen schauen nach oben, ohne dass sich die Hände berühren. Und entspannt ausatmen. Tief einatmen. Atem anhalten, das Kinn zur Brust pressen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Wir kommen langsam wieder hoch, atmen ein bisschen ein, bevor wir ausatmen, und dann ganz entspannt und ruhig ausatmen. Mit geschlossenen Augen schauen wir, was es bewirkt, und bereiten uns vor, die Übung noch einmal zu machen. Wir atmen ein und entspannt ausatmen, ganz entspannt ausatmen. Und tief einatmen, Atem anhalten, das Kinn zur Brust pressen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Langsam kommen wir mit dem Kinn wieder hoch, atmen ein bisschen ein und entspannt atmen wir aus. Das ist eine der 18.000 verschiedenen Atemtechniken, die es gibt, um den Geist zu beherrschen. Man fühlt auch eine gewisse Wirkung, wenn man eine solche Übung macht. Sehr, sehr förderlich, um einen ruhigen Geist zu behalten oder zu bekommen. Wir haben Pratyahara. Wenn wir den Geist beobachten, dann können wir zur nächsten Stufe gehen, Pratyahara. Pratyahara bedeutet eigentlich nichts weiter als die Sinne zu kontrollieren. Zurückzuholen. Der Geist ist der sechste Sinn, so wenn die, wenn, wie eine Tourenkontrolle, Funkkontrolle. Die Flieger auf dem Flughafen gehen erst los, wenn der dort oben gesagt hat, geh, jetzt, Roger, und so weiter. Genau gleich ist es mit dem Geist. Wenn der Geist kontrolliert ist durch Pratyahara, very easy. Sehr einfach. Ja. Es wird beschrieben in der Bhagavad Gita, dass der Yogi, der im Selbst verankert ist, der kontrolliert seine Sinne so, wie eine Schildkröte die Glieder einzieht, wenn sie Gefahr sind. Genau gleich kontrolliert der Yogi seine Sinne, wenn er sieht, nicht meine Augen gehen dorthin, mein Tasten geht dorthin und so weiter. Klang, der Geruch von abscheulichen Substanzen. Dann sofort der Yogi kontrolliert seine Sinne und zieht sie zurück wie die Schildkröte und bleibt ihm selbst verankert. Das nennt man Konzentration. Das Zurückziehen der Sinne bringt Konzentration mit sich. Indem der Transzendentalist, der nach Befreiung strebt, alle äußeren Sinnesobjekte ausschließt, die Augen und den Blick zwischen die beiden Augenbrauen richtet, den ein- und ausströmenden Atem in den Nasenöffnungen zum Stillstand bringt und so Geist, Sinne und Intelligenz beherrscht, wird er von Begierden, Angst und Zorn frei. Wer sich immer in diesem Zustand befindet, ist gewiss befreit. Das ist der Zustand eigentlich eines fortgeschrittenen Yogi, der Pratyahara praktiziert. Keine Frage. Wir gehen zu Dharana. Wenn wir uns auf etwas konzentrieren, ich kann nachher hier bleiben, wir bleiben. Wenn wir uns auf etwas konzentrieren, dann passiert etwas mit uns. Mit unserem ganzen Bewusstsein passiert etwas. Das nennt man Dharana. Man könnte es vielleicht
Dharana.
Das ist eigentlich Kontemplation. Durch Konzentration kommt man in Kontemplation und das führt dann zu Meditation. Wenn wir dann Meditation erreicht haben, Meditation über unser Objekt, unser spirituelles Objekt, dann führt das zu Samadhi, Trance. In diesem Zustand gibt es kein Zurück mehr. Man ist völlig im Selbst verankert, im göttlichen Bewusstsein so verankert, dass man weiß, dass jeglicher Schritt zurück ein völliger Verlust wäre. Nicht mal der Gedanke kommt auf, man ist so glücklich in diesem göttlichen Bewusstsein. Ich möchte, wie viel Zeit habe ich noch? War es um?
Nein, bis 10 Uhr 30.
Ja, so lange noch. Ich möchte euch Samadhi ist nicht einfach zu erreichen. Viele brauchen mehrere Leben. Speziell wenn sie mit dem Astanga Yoga, Karma Yoga, Dhyana Yoga, Dhyana Yoga, Kundalini Yoga und so weiter und so fort tätig sind. Im Kundalini Yoga heißt es, man muss Minimum 128 Leben. Das praktiziert, bevor man das wirklich erreicht. Was man dort ausüben muss, wenn ich das euch erzählen würde, ihr würdet wirklich fast nicht mehr schlafen können am Abend. Das ist wirklich Schauergeschichten. Kundalini-Yoga in ihrem wahren Sinn. Aber Bhakti-Yoga, durch Bhakti-Yoga ist es viel, viel einfacher in diesen Zustand zu kommen, denn es ist ein natürlicher Vorgang. Die Seele lebt schon in diesem Element der Bhakti, der Zuneigung, der Liebe, der Hingabe, der Ergebenheit gegenüber Gott. Ich möchte euch die Definition von Samadhi vorlesen und euch ein bisschen entmutigen, weil wenn ich das lese, dann muss ich sagen, oh, ich bin noch so weit weg. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich das nicht anstrebe. Doch. Denn das muss ein unglaublich schöner Zustand sein. Auf der Stufe der Vollkommenheit, die Trance oder Samadhi genannt wird, ist der Geist durch das Praktizieren von Yoga vollständig von allen materiellen mentalen Tätigkeiten gelöst. Mentalen Tätigkeiten. Man ist völlig in einem göttlichen Bewusstsein. Der Geist funkt nicht mehr dazwischen. Man lebt sozusagen mit Gott zusammen. Diese Vollkommenheit ist dadurch charakterisiert, dass man die Fähigkeit erlangt, durch den reinen Geist das Selbst zu sehen und im eigenen Selbst Freude und Zufriedenheit zu genießen. In diesem freudvollen Zustand erfährt man grenzenloses, transzendentales Glück, das durch transzendentale Sinne wahrgenommen wird. Die Seele hat auch bedeutet, dass die Seele hat einen spirituellen Körper. So verankert weicht man niemals von der Wahrheit ab. Und wenn man diese Stufe erreicht hat, ist man überzeugt, dass es keinen größeren Gewinn gibt. In einer solchen Stellung gerät man niemals, nicht einmal inmitten der größten Schwierigkeiten ins Wanken. Naturkatastrophen, Kriege, der Partner geht weg, der Partner wirft dir die Pfanne nach. Easy life. Dies ist in der Tat wirkliche Freiheit von allen Leiden, die aus der Berührung mit der Materie entstehen. Samadhi. Super, okay? So. Ich möchte mit euch noch eine Übung machen. Und zwar. Nein. Ich gehe ein bisschen zurück, weil ich habe euch entmutigt. Aber das bedeutet jedoch nicht, dass wir kein spirituelles Leben praktizieren sollen. Wir dürfen, wir sollten, wir müssen für unser eigenes Wohl spirituelles Leben praktizieren. So, um das zu praktizieren, müssen wir den Geist kontrollieren, die Sinne kontrollieren und auch wirklich in einen kontemplativen Zustand hineinkommen, wo man wirklich dieses Element der Göttlichkeit, der Spiritualität immer vor sich hat. Wir sehen den Körper, das ist ein Mann, das ist eine Frau. Und trotzdem muss man, Kontemplation bedeutet, du siehst auch das Innere dieser Hülle, die jetzt vor dir steht. Es gibt eine kleine Übung, die ich mit euch machen möchte. Ich sprenge das den Rahmen, den wir normalerweise in unserem Tempel machen. Das macht nichts. In diesem Rahmen können wir das tun. Von Krishna kommen alle Welten heraus. Spirituelle Welten wie materielle Welt. Alles geht aus ihm heraus. Obwohl er eine Person ist, ist er in seiner Persönlichkeit unbegrenzt. Etwas, das wir mit unserem kleinen, darf ich das mir erlauben, Erbsenhirn nicht verstehen können. Es ist unermesslich. Wir können das als kleine Individuen nicht ermessen, ergreifen. Es ist zu groß, das Ganze. So, das soll nicht verachtend gewesen sein. Aber wir können das nicht ergreifen. Wir können das nur an und für sich empfangen. Wir können es nur empfangen. Diese Spiritualität, dieser heilige Strom, der durch Krishna kommt, können wir nur eigentlich empfangen. Wir können ihn auch nicht verlangen. Das geht nicht. Wir können nur mit einer ergebenen Haltung bitten, dass wir das empfangen dürfen. So, aus Krishna gehen alle Welten heraus. Das bedeutet, dass aus ihm gehen Wellen, ja, ganze Schwingungen heraus, wo das ja dann produziert wird. Ich möchte eine kleine Übung mit euch machen. Und zwar möchte ich, dass wir unser inneres Auge, das heißt den Geist, gebrauchen, um zu visualisieren, uns bildlich vorzustellen, dass uns ganze Wellen entgegenkommen von dieser Göttlichkeit, richtig auf uns einwirken. Ich möchte, dass ihr von der Lehne wegkommt. Erlaubt mir einfach das mal mit euch zu tun. Wir werden 2-3 Minuten vielleicht ganz ruhig sein. Die Beine sind nicht gekreuzt übereinander, sondern beide Füße sind auf dem Boden. Wir schließen die Augen. Jeder für sich, keiner muss Angst haben oder sich schämen oder unsicher sein oder Zweifel haben. Jeder für sich. Ein paar Minuten, das können wir uns erlauben. Wenn wir über etwas kontemplieren wollen, dann müssen wir uns in eine Haltung hineinversetzen, die uns auch erlaubt, etwas zu empfangen. Störend wirken in erster Linie Zweifel, Neugier, vor allem aber der Gedanke an das eigene Leiden. Wer an das eigene Leiden denkt, hält es fest. Es ist gewiss nicht leicht, sich von den Gedanken des Zweifels, der Sorge und den Kümmernissen des Alltages frei zu machen. Diese Gedanken hüllen viele Menschen ein. Wie einen dunklen Mantel. Jeder Mantel hat seine Gedanken- und Empfindungswelt, deren Ausstrahlung seine Umgebung ohne Worte und Handlungen maßgeblich beeinflusst und bestimmt. eine völlige Gedankenbeherrschung oder Ausschaltung ist wohl nur einem Heiligen möglich. Doch für uns muss ein Loslassen störender und abschirmender Gefühle und Gedanken herbeigeführt werden. Ich möchte, dass wir mit geschlossenen Augen über diesen Punkt meditieren oder kontemplieren und wirklich uns öffnen, um ganze Wellen zu empfangen, die Krishna ständig von sich abgibt, indem wir Zweifel, Neugier und vor allem aber der Gedanke an das eigene Leiden einfach mal weglegen. Als würde vor der Türe ein riesiger Eimer dort stehen, ein Eimer. Dort legen wir einfach diese Gedanken hinein. Die Gedanken des Zweifels, der Neugier und des Leids. Leichter Atmung. Nehmen wieder Kontakt auf mit dem Atem bewusst. Öffnen langsam die Augen. Wenn man wirklich von Krishna, oder Gott, getragen werden will, dann muss dieses Element in unserem Leben wirklich verinnerlicht werden. Nämlich sich wirklich ganz, ganz bewusst von jeglichen Zweifeln zu lösen. Es gibt Gott. Und auch von oberflächlichen Gedanken der Neugier. Man sollte nicht neugierig sein, ständig, was der andere über mich denkt. Lass uns einfach im Selbst verankert sein. Und auch nicht ständig klagen und begehren. Das leichte Klagen, das wir erleben. Wenn wir diese Haltung, über diese drei Punkte kontemplieren, dann ist es einem gewiss, dass man Gott erfährt. Das garantiere ich. Und alle anderen Heiligen, ich bin kein Heiliger, aber alle anderen Heiligen, und selbst Krishna sagt das.
Zu schön. Ja. Wie bitte? Das ist die Reihenfolge, die ich dort habe. So.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Bhagavad Gita Seminars. Wir werden im zweiten Teil des Bhagavad Gita Seminars das Kapitel 7 bis 12 durchnehmen. Diese 6 Kapitel gelten als der wichtigste Teil der Bhagavad Gita. Und zwar aus folgendem Grunde. In den ersten 6 Kapiteln wird Nishkama Karma Yoga beschrieben, also Handeln ohne materielle Wünsche auf das Ergebnis hingerichtet. Handeln im Opfer, könnte man sagen, oder als Dienst zu Gott. Im letzten Teil der Bhagavad Gita, den letzten 6 Kapiteln, also Kapitel 13 bis 18, wird Jnana beschrieben. Da werden unsere Köpfe so richtig sich beschäftigen müssen mit zum Teil hochintellektuellen Themen, die aber sehr systematisch behandelt werden. In den mittleren 6 Kapiteln, also von 7 bis einschließlich 12, wird Bhakti beschrieben. Alle, die bis hier dabei waren, haben gemerkt, dass es Krishna sehr auf Bhakti drauf ankommt. Das schimmert immer so durch. Jetzt, von 7 bis 12, glänzt es in der ganzen Pracht. Und warum nun, muss man sagen, ist das Wichtigste in der Mitte? Bei uns im Westen würden wir das, die wichtigste Aussage in einem PS sagen. Wenn man einen Brief schreibt, sollte man im PS das, die wichtigste Aussage machen, so sagen Kommunikationsforscher. Oder bei einer Mahlzeit hält man sich die Süßigkeit oder das Beste immer so bis zum Schluss auf. Der Grund, weswegen das Wichtigste in der Mitte ist, ist, weil das Vordere und das Hintere, also der Vorderteil und der hintere Teil des Buches, das innere oder mittlere schützen soll. Es ist eingepackt sozusagen. Mit dieser Logik werden wir auch sehen, dass genau das Zentrum in der Bhagavad Gita, nämlich der letzte Text des 9. Kapitels, den werden wir hier sehen. Den werden wir auch in diesem Teil rannehmen, dass dieser mittelste Text, der wichtigste Text ist, der die zentralste Bedeutung in der Bhagavad Gita beibehält. Dieser mittlere Text im dem 9. Kapitel, Text 34, ist sozusagen der Schlüssel zu allen spirituellen Geheimnissen. Wir werden uns deswegen auch ein bisschen mit ihm aufhalten. So, in diesem zweiten Teil möchte ich Sie und euch alle aus Schloss Weißenstein entführen und in eine kleine Tola heißt Schule, Sanskrit-Schule mitnehmen. Wir werden nämlich, wie ich angekündigt hatte, ein paar Texte durchlesen, sowohl in Sanskrit wie auch in Deutsch. Ich habe deswegen unseren Gadadha gebeten, immer die entsprechenden Texte mit genau in der Reihenfolge, wie du sie dort aufgeschrieben hast, in der deutschen Sprache dann zu lesen, während ich mit euch das Sanskrit mache. In den ersten 3 Texten der Bhagavad dieses mittleren Teils drückt Krishna noch einmal aus, ganz unmissverständlich, dass es möglich ist, ihn als die höchste Persönlichkeit Gottes zu verstehen durch den Vorgang des Bhakti-Yogas. Dieser Text ist übrigens der Text, den mein eigener spiritueller Meister am meisten zitiert hat. Denn der Sinn seiner Bewegung im Westen war es, Krishna zu verwirklichen. Ich will mal den Text in Deutsch lesen, den ersten Text. Höre nun, höret nun, o Seminarteilnehmer des Seminares auf Schloss Weißenstein, wie ihr mich frei von allen Zweifeln vollständig erkennen könnt, indem ihr völlig über mich bewusst und den Geist auf mich gerichtet Yoga praktiziert. Dieses Yoga, was hier gemeint ist, ist offensichtlich Bhakti-Yoga. Krishna erklärt dann weiter, dass es hier nicht nur um theoretisches Wissen geht, sondern vor allen Dingen um Vijnana, das heißt verwirklichtes Wissen. Ein Mensch, der nicht die Reise vollzieht vom theoretischen Wissen zu einem verwirklichten, erlebten, erfahrenen Wissen zu kommen, wird nur totes Wissen haben, was nicht in ihm lebt und ihn deswegen auch nicht beleben kann. Jnana ist theoretisches Wissen und Vijnana, die Vorsilbe VI ist da drin, ist realisiertes, umgesetztes Wissen. Und im dritten Text dieses siebten Kapitels erklärt dann Krishna, dass jemand, der tatsächlich diesen Erkenntnispfad bis zu Ende geht, im Grunde genommen sehr, sehr rar ist. Wir werden jetzt diesen Text zusammen chanten. Diese Bhagavad Gita Verse werden Shlokas genannt oder auch Mantren. Und ich möchte ganz kurz ein paar Grundregeln sagen. Ich möchte dabei unseren liebenswürdigen Sprachexperten bitten, das wirklich voll mit mir zu sein, dass ich nur ganz kurz da reingehen kann und diese Umschrift nur ganz kurz erklären kann. Sie haben das Sanskrit in den Büchern vorliegen, das können wir jetzt nicht einstudieren, das wäre diese Schriftzeichen, die uns in unserem Kulturkreis nicht so gut geläufig sind. Ein S mit so einem Punkt darunter spricht man wie Schule. Ne? Ein A mit einem Strich darüber wird lang ausgesprochen. Wir hatten das schon bei Jnana. Nicht? Lang. Ein N mit einem solchen Punkt darunter spricht man nasal. Und ein M mit solch einem Punkt spricht man rng, so wie Bon Appetito. Nicht? Also dieses Wort wäre Manushyanam. Bitte wiederholen Sie. Manushyanam. Dieses Wort aussprechen.
Sahasreshu.
Genau. Mit dem S da unten mit wie CH. Ich glaube, dann haben wir ungefähr alles.
Nun, das C, wo es vielleicht noch sagen, das ist auch nicht das C.
Das Chit, ja, sehr gut. So ein C, also nicht wie Caesar,
sondern
doch Seele.
Ja, wie Chaitanya, oder wie sagen wir mal im Deutschen, Tschechoslowakei, ja, nicht?
Genau so. Ungefähr so.
Kaschit. Ja, wollen wir das vielleicht mal sagen?
Kaschit.
So, ich möchte jetzt für diesen Vers folgendes System vorschlagen. Ich werde einmal, damit wir gut reinkommen, jede Zeile vorsagen. Und Sie möchten bitte mit mir wiederholen. Und dann werden wir das singen mit der Shruti-Box. Brauchst du nicht, weil den haben wir angeschrieben. Wo haben wir das hier? Manushyanam Sahasreshu.
Manushyanam Sahasreshu.
Kashit Yatati Siddhaye.
Kashit Yatati Siddhaye.
Yatatam Api Siddhanam.
Yatatam Api Siddhanam.
Kashin Mang Vetitatvata.
Kashin Mang Vetitatvata.
Manushyanam Sahasreshu.
Manushyanam Sahasreshu.
Kashit Yatati Siddhaye.
Kashit Yatati Siddhaye.
Yatatam Api Siddhanam.
Yatatam Api Siddhanam.
Kashin Mam Vetitatvata.
Unter vielen Tausenden von Menschen bemüht sich vielleicht einer um Vollkommenheit. Und von denen, die die Vollkommenheit erreicht haben, kennt kaum einer mich in Wahrheit.
Als nächstes bespricht Krishna darüber, wie wichtig es ist, ihn zu erkennen als die Quelle der materiellen und auch der spirituellen Energie. Er spricht zunächst einmal von den Bestandteilen der materiellen Energie, nämlich Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Geist, Intelligenz und falsches Ego. Das sind die Bausteine der materiellen Energie. Mit Erde sind auch die Umwandlungen gemeint der Erde, wie zum Beispiel Holz. Mit Wasser, oder wir können eine grobere Kategorisierung sagen. Erde bedeuten die festen Substanzen, Wasser die liquiden, die flüssigen Bestandteile. Feuer ist nicht nur, was wir im Ofen sehen, sondern alles, was mit Elektrizität zu tun haben, mit der Energie. Luft sind die Gase. Äther ist der Raum, in dem alles enthalten ist. Das sind die fünf grobstofflichen Elemente. Und Geist, Intelligenz und Ahankara oder falsches Ego sind die subtileren oder feinstofflichen Elemente. Krishna erklärt, dass das also die materielle Energie ist. Darüber hinaus, so sagt er, gibt es die spirituelle Energie. Das sind die Lebewesen, wir selber, die in diesem materiellen Körper enthalten sind. Und er erklärt dann, wie all diese Energien, sowohl die materiellen wie auch die spirituellen Energie, auf ihm ruhen, wie Perlen, die auf einer Schnur aufgezogen sind. Wir werden diesen Text, wo Krishna das erklärt, jetzt zusammen sofort chanten. Ich werde allerdings ein bisschen langsamer vorangehen.
Mata padataram nanya.
Mata padataram nanya.
Kinchit asti dananjaya.
Kinchit asti dananjaya.
Mayi sarvam idam krotam.
Mayi sarvam idam krotam.
Suryo.
von Reichtum. Es gibt keine Wahrheit über mir. Alles ruht auf mir wie Perlen auf einer Schnur.
Um nun die vorangegangenen Aussagen besser zu illustrieren, erklärt Krishna, wie er durch seine materiellen und spirituellen Energien alldurchdringend ist. So ist er zum Beispiel der Geschmack des Wassers, das Licht der Sonne und des Mondes, der Klang im Äther, der Duft der Erde, die Hitze im Feuer, das Leben in allem Lebendigen. Wahrscheinlich nicht in den übermüdeten Seminarteilnehmern. Die Intelligenz der Intelligenten, die Macht der Mächtigen und die Stärke der Starken. Er hatte gesagt, wie er die materiellen und die spirituellen Energien verkörpert. Und nun sagt er noch einmal, um das genau zu bestätigen, wie er wirklich überall gegenwärtig ist. Wir werden dazu einen Text chanten, 7.10. Vidamang Sarvabhutanam Vidhipata Sanatanam Bodhir Bodhimatam Asmi Tejas Tejasvinamaham.
Sohn Preta, wisse, dass ich der ursprüngliche Same alles Existierenden, die Intelligenz der Intelligenten und die Macht aller mächtigen Menschen bin.
Nun macht sich Arjuna Fragen. Ja, aber warum könnte ich dann nicht alle Menschen erkennen? Was ist es, was sie an der Erkenntnis hindert? Einmal kam ein Mönch in ein Dorf hinein, was voller Atheisten war. Und die Atheisten sagten, du siehst aus wie ein heiliger Mann, aber hast du schon mal Gott gesehen? Und der Mönch sagte, laufend. Daraufhin sagten die Menschen, die Atheisten, zeig mir Gott, zeige mir Gott. Und der Mönch sagte daraufhin, also bevor ich das tun kann, muss ich vorher ein Glas Milch trinken. Bringt mir einmal ein Glas Milch. Und die Atheisten dachten, ja, also das Glas kann er noch kriegen. Danach werfen wir ihn raus und brachten das Glas Milch. Und der Mönch zeigte das Milch und fragte, das Milchglas und fragte, ist dort Butter drin enthalten in der Milch? Nur das waren alles Farmer. Und die sagten, natürlich ist in Milch Butter. Man tiert die Milch und dann kommt die Butter hervor. Glaube ich nicht, sagte der Mönch. In dem Glas soll Butter sein? Unmöglich. Doch, 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 doch. Natürlich, lass dich informieren, wir sind Farmer, wir gehen damit um, wir wissen das. Der Mönch hatte sie genau da, wo er sie haben wollte, mit seiner gerissenen Intelligenz. Daraufhin machten die Kirten die Milch, so, so schöne Milch, ich glaube, mit unserer Milch würde das nicht klappen, weil sie homogenisiert und pasteurisiert ist. Also da sind schon die Sachen rausgezogen worden, aber in normaler Milch ist das drin. Und er hatte denn das, die Atheisten hatten Milch, hatten dann die Butter an dem Kirnstab und sagten, hier, die Butter ist überall in der Milch. Ja, sagte daraufhin der Atheist, der Mönch, I'm sorry. Ja, sagte daraufhin der Mönch, genauso ist Krishna
allgegenwärtig. Es braucht nur einen bestimmten Vorgang, um ihn zu erkennen. So, hier nun, in diesem dritten Abschnitt wird Krishna nicht den Vorgang erklären, sondern wird zunächst einmal sagen, was es genau ist, was unsere Sicht bedeckt, sodass wir das Offensichtliche oder das Immanente, das, ich sollte nicht offensichtlich sagen, ich sollte besser immanent sagen, den überall gegenwärtigen Höchsten nicht erkennen können. Krishna erklärt, dass sich in der materiellen Welt drei Wirkungskräfte befinden, die drei Erscheinungsweisen Sattva, Tugend, Raja, Leidenschaft und Tamas, Unwissenheit. Ein Mensch, der von diesen Erscheinungsweisen bedeckt ist im Bewusstsein, kann den Höchsten nicht erkennen, genauso wie ein Eingeschlafener nicht dem Vortrag folgen kann, weil er bedeckt ist von einem Einfluss, dem Einfluss des Schlafes. Sie merken inzwischen auch schon bei mir die Natur eines pikanten Predigers, der es versteht, Entsprechendes zu sagen, damit er sein Ziel erreicht, nämlich Aufmerksamkeit. Diese Erscheinungsweise der materiellen Natur bedecken uns, es sind Zustände, es sind Wirkungskräfte, es sind Einflüsse. Diese Erscheinungsweisen durchziehen die materielle Substanz ähnlich so wie Fäden, die dieses Tuch durchziehen, längsweis und widthwise, also quer und längs. Quer und längs. Ja, so durchziehen die Erscheinungsweisen alles. Sie sind sehr, sehr machtvoll. Sie bilden eine Wolke zwischen uns und der Gotteserkenntnis. Wir werden jetzt hören, wie dieser Einfluss der Erscheinungsweisen aufzulösen ist.
Diese meine göttliche Energie, die aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur besteht, ist sehr schwer zu überwinden. Aber diejenigen, die sich mir ergeben, können sie sehr leicht hinter sich lassen.
So, nachdem Krishna also gesagt hat, wie er überall gegenwärtig ist und darüber gesprochen hat, wie er bedeckt ist, wird er über 8 Menschentypen sprechen. 4 von denen, die keinerlei Zugang zu ihm haben und 4 von denen, die Zugang haben. Ich möchte euch alle und Sie alle bitten, genau zuzuhören, um unter Umständen festzustellen, wo Sie oder wo ihr gerade seid im Leben. Ich werde zunächst einmal von den Duskritinas sprechen. Kritina heißt, die haben was erreicht. Krita, das Ergebnis, Tätigkeiten haben sie gemacht und sie haben etwas erreicht. Aber ihre Errungenschaften sind dusch, nichtig, nicht bedeutungsvoll, sogar schlecht, könnte man sagen. Als erster von diesen Menschen, diesen gottlosen Menschen, führt Krishna jemanden ab, der total an fruchtbringender Arbeit anhaftet, an Arbeiten. Diese Leute arbeiten und arbeiten und arbeiten und schaffen enorm etwas, aber angesichts der ewigen spirituellen Wahrheit ist das dusch, nichtig, unbedeutend. Solche Menschen sagen zu den Mönchen,
Was hat ihr denn schon erlangt? Wie viel Konto hast, wie viel Mark hast du auf dem Konto? Was hast du geschaffen durch deine Werke? Wo ist dein Doktorentitel? Diese Leute heißen in Sanskrit die Mudhas. Mudas ist ein sehr peinliches Wort, was ich hier nicht übersetzen möchte, weil es mit der Härte ein bisschen, also es ist sehr hart, ungefähr so wie Esel, die unglaublich arbeiten, unglaublich was bewegen und tragen, aber eben unwissend bleiben. Die nächste Menschenstufe, über die Krishna spricht, sind mögen sozial und politisch entwickelt sein, befolgen aber keine religiösen Prinzipien. Sie sind, wie er sagt, die Nadhadhamas, die Niedrigsten unter den Menschen. Ich hatte eine schockierende Verwirklichung von einem Menschentyp. So, es kam in Hamburg, wo ich vor vielleicht anderthalb Wochen jetzt war, vor zwei Wochen besser, kam eine sehr gut aussehende junge Dame zu mir, die längere Zeit schon das Krishna-Bewusstsein praktiziert, und die sagte, ich bin gerade aus meiner Arbeit entlassen worden. Von meinem Chef, sie war in der Werbung tätig, in einem Werbebüro, und der Chef hatte zu ihr gesagt, er ist eine Figur des öffentlichen Lebens, ist ein Politiker, also ist in der Politik, schafft in der Politik auch mit, und hatte ihr vorgeschlagen, dass er mit seiner Frau und ihr zusammen ein bisschen Spaß haben wollte in der horizontalen Lebenssituation. Nicht? Und der mag so angesehen werden, aber weil er keine religiösen Prinzipien befolgt, wird er als ein Nadadhama, der Niedrigste unter den Menschen bezeichnet, von Krishna. Das sind sehr harte Worte, ich weiß. Aber wir sind ja hier sozusagen, wir wollen am Text bleiben und auch das nicht sagen. Wer keine religiösen Prinzipien befolgt, mag in der Welt der Menschen unglaublich erfolgreich sein, aber in den Augen Gottes wird er doch als mit solch einem Wort wie der Niedrigste unter den Menschen bezeichnet, wenn das solche Formen annimmt. Der hat das also immer seinen Sekretären vorgeschlagen. Sie hat ihm gesagt zu ihm, nein, wissen Sie, unsere Beziehung ist die der Angestellten und des Chefes. Sie war so ein bisschen, wollte das höflich verneinen, aber er sagte, guck mal die ganzen Leute hier drumherum, die waren alle schon in dieser durchaus interessanten sozialen Beschäftigung betätigt. Und sie sagte dann nein und wurde am nächsten Tag entlassen, weil er das im Ego nicht so recht verdauen konnte. Dann die dritte Art sind Spekulanten, die unglaubliche Theorien entwickeln, zum Teil auch Philosophien. Ich beschäftige mich gerade mit den Philosophen des Abendlandes und bin bei Jean-Paul Sartre angelangt, den irregeführten Spekulanten, die zwar hochgelehrt sind, deren Wissen jedoch von Illusion gestohlen ist. Maya ja Paritagyana. Illusion hat ihr Wissen gestohlen. Ich könnte mir vorstellen, dass du als Leiter der Veda-Akademie manchmal mit solchen Leuten zusammenkommst. Ne? Maya ja Paritagyana. Und die letzte Art von den Menschen, die sich niemals dem Höchsten zuwenden, sind einfach Asuras. Das heißt, Menschen, die, wenn das Wort Gott erklingt, eine gewisse Art von Nervosität an den Tag legen. Und böse werden. Man sieht solche Leute. Man sieht das. Ich habe da Sachen erlebt, da haben also nur noch die Hörner auf dem Kopf gefehlt. Wirklich wahr. Wirklich wahr. So, wir wollen uns schnell von diesen.
Wie bitte? Reagieren Sie so?
Es wird gesagt, dass ein Mensch im spirituellen Leben sich vier Arten von Lebewesen auf unterschiedliche Art und Weise verhalten sollte. Der höchsten Persönlichkeit Gottes sollte er seine demütigen Ehrerbietungen darbringen. Den Geweihten des Herrn sollte er sofort Freundschaft mit ihnen schließen. Das merkt man auch, wenn man einen Menschen, der macht verdeckt sein, erkennt, sofort Freundschaft schließen. Diejenigen, die einfach kein Wissen haben, die weder so noch so sind, und das sind die meisten Menschen, sollte er versuchen, spirituelles Wissen zu geben, das heißt, ihnen zu helfen. Und den erklärten Atheisten, die sollte er meiden. Einfach meiden. Ja.
Wenn Sie im Seminar sind, ich meine, ich dachte, das war ein Seminar von Ihnen, wenn dann einer solche Sachen sagt, dann können Sie ja nicht rausgehen.
In manchen Seminaren, ja. Ich wurde einmal angegriffen, ach Mantras, das sind doch nur Mantras, das sind nur Worte. Warum machen Sie so viel Gerede um Worte? Und ich habe dann einfach kurz gedacht, das kann ich jetzt nicht als Seminarleiter auf dem Thema sitzen lassen. Und habe dann einfach gesagt, nach einem Überlegen, ist das wirklich Ihre Meinung, dass Mantras nur Worte sind und keine Kraft haben? Ja, sagte er, wurde so ein bisschen aufgebracht. Und ich habe noch ein letztes Mal gefragt, ich möchte Sie jetzt noch einfach aus dezenten Gründen noch einmal fragen, meinen Sie das wirklich? Ja! Und dann habe ich das getan, was man da eben auch so macht als Mönch. Ich habe gesagt, dass Sie das denken, ich meine, nicht nur, dass Sie es sagen, sondern dass Sie es denken, zeigt mir, dass Sie so unwissend sind, wie ich es bisher noch nicht erlebt habe. Sie sind ein Dummkopf. Und da wurde der so wütend und ging an die Luft und jeder hat sich da noch um Erdungen bemüht und war ganz und gar an der Luft. Und dann habe ich gesagt, halt. Dummkopf ist doch nur ein Wort. Es hat doch gar keine Macht. Warum gehen Sie denn so an die Luft, wenn das unbedeutend und unwichtig ist? Wenn schon eine mattere Klangschwingung wie Dummkopf einen Menschen so in die Luft bringen kann, wie es kann eine spirituelle Klangschwingung unser Bewusstsein beeinflussen? Und da war sie. Da waren wir also in die Falle gelaufen und war dann ruhig. Also das sind dann solche Dinge, die man tut. Manchmal kommt es einem automatisch zu, um einfach das Thema zu retten. Aber normalerweise sollte man die meiden, diese Menschen. Ich würde es auch nicht tun, wenn ich so einen auf der Straße sehe. Sondern da ging es aber um ein spirituelles Thema und ist wichtig. Ich möchte vorschlagen, dass ich habe jetzt der Versuchung nicht widerstehen können, aus dem Erfahrungsschatz des Lebens zu berichten, aber wir müssen weitergehen. Es gibt dann nach Krishna vier Arten von Sukritinas. Auch bemerken Sie das Wort Kritina, die haben etwas erreicht, ist das gleiche. Su heißt etwas Wunderschönes, die Krishna anfangen in Hingabe zu dienen. Da gibt es jetzt vier Motivationen, mal sehen, was die ihre ist. Der erste ist der Artha, derjenige, der Not leidet und seine Not beheben will mit Gott. Der nächste ist der Jigyasu, der Wissbegierige oder besser Neugierige, der will mal reinschnüffeln. Der dritte ist derjenige, der nach materiellen Reichtum und Gewinn begehrt und so anfängt, Gott zu verehren. Oh Lord, give me a Mercedes-Benz. Das ist ein berühmtes Lied aus der kontemporären Musik. Und schließlich gibt es den Jnani, denjenigen, der nach Wissen begehrt. Nun, von all diesen vier Menschen, die motiviert durch Not, durch den Wunsch nach Reichtum und durch Neugierde sind, sagt Krishna eindeutig, dass der Jnani, der nach Wissen begehrt, der Beste ist. Und das hat einen Grund. Den Wunsch nach Reichtum kann man stillen, indem man reich wird. Neugierde kann man befriedigen, wenn man das Objekt der Neugierde kennenlernt. Und auch Not kann behoben werden. Aber der Durst nach Wissen kann niemals zufriedengestellt werden. Mit anderen Worten, einer, der wissen möchte, der Krishna kennenlernen möchte, solch eine Persönlichkeit
wird immer dabei bleiben. Der wird niemals sich abwenden, wie der Notleidende. Nicht? Es gibt so viele, die ich gesehen habe als Mönche. Mönch, das sind Leute, die man fast aufsammelt aus der Gosse und ihn dann sie einkleidet und sie speist und die dann sagen, so long, ich probiere es nochmal im weiteren Leben. Nicht? Aber derjenige, der wirklich Wissen haben möchte, der bleibt dabei. Und über den werden wir jetzt hören. 7, 16. Ich würde sagen, ein weiter. Udara salva e vaite.
All diese Geweihten sind zweifellos edle Seelen. Doch derjenige, der im Wissen über mich gründet, ist mir so lieb wie mein eigenes Selbst. Weil er in meinem transzendentalen Dienst tätig ist, ist es ihm sicher, dass er mich erreicht, das höchste und vollkommenste Ziel.
Und im letzten Teil des 7. Kapitels der Bhagavad Gita, Krishna spricht nochmal über verschiedene Menschen, die ein anderes Interesse haben und zum Beispiel den Pfad der unpersönlichen Erkenntnis nachgehen, den Verehren der höheren Wesen auf den Planeten und so weiter. Aber im letzten Teil unterstreicht er noch einmal diesen Punkt, indem er sagt, dass einzig diejenigen Menschen, die fromm gehandelt haben, die intelligent sind und nicht getäuscht und die nach Befreiung von Alter und Tod streben, sich mit Entschlossenheit im hingebungsvollen Dienst beschäftigen.